Mikas Matrix. Der feministische unter den politischen Podcasts. Hey und herzlich willkommen. Ich habe langsam die Nase voll von der Kälte. Ihr auch? Ja, noch ist Winter, aber in der Politik ist davon so gar nichts zu spüren. Die läuft an vielen Stellen heiß. Donald Trump hat nach seinem Einzug ins Weiße Haus sofort angefangen, seine Macht brutal auszuspielen. Ihr werdet später mehr davon hören. Die vom Krieg erschöpfte Ukraine kämpft Tag für Tag weiter gegen den menschenschlechter Putin. Unionsspitzenkandidat Friedrich Merz paktiert mit der AfD, wogegen Hunderttausende auf den Straßen protestieren. Und wenige Wochen vor der Bundestagswahl wird das Thema Migration so hysterisch und menschenfeindlich diskutiert wie schon lange nicht mehr. Wollt ihr mal einen der hässlichsten Sätze der letzten Wochen hören? Zitat: Das, was im Monat abgeschoben wird, ist in 3 Tagen wieder da, erklärte Friedrich Merz im Januar. Was meint der Kanzlerkandidat der CDU/CSU wohl mit diesem Das, was abgeschoben wird? Dinge? Sachen? Nein, er meint Geflüchtete, die er loswerden will. Die aber sind für Merz, dessen Partei sich immer noch christlich nennt, offenbar keine Menschen. Er macht aus ihnen ein Das. Warum komme ich wohl mit diesen politischen Schlaglichtern, die doch offenbar alle für sich stehen? Weil solche Ereignisse immer auch eine besondere Bedeutung für Mädchen und Frauen haben. Mädchen, Frauen und die LGBTQ-Gemeinde sind von einer solchen Politik besonders betroffen. Und das nicht unbedingt zum Guten. Dafür offene Ohren zu finden, ist die Idee dieses Podcasts. Kommt her, hört zu. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich bin Bascha Mika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram. Dies ist die 25. Folge von Mikas Matrix. Für alle, die neu zuhören, sage ich aber nochmal, was euch hier erwartet. Gleich gibt es ein Gespräch mit einer sehr interessanten Frau, die sicher viele von euch kennen. Und dann eine Geschichte aus dem Ausland, einen männlichen Zwischenrufer, die gute Nachricht und eine Kolumne über die alltägliche sexistische Kackscheiße. Mit wem könnte ich über die jetzige politische Situation besser sprechen als mit einer Frau, die selbst Politik macht und Feministin ist? Mit Anke Domscheit-Berg von der Linken. Sie ist vielen von euch bekannt, weil sie ein prominenter Kopf ihrer Partei ist, aber sie ist auch eine wirklich tolle Frau. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich Anke endlich in meinen Podcast einladen konnte, denn wir sind seit langer Zeit befreundet, sehr viel länger schon, als Anke beruflich Politik macht. Deshalb duze ich sie auch, was ich mit PolitikerInnen in der Regel nicht so gern mache. Als ich Anke kennenlernte, war sie Unternehmensberaterin mit 2 Schwerpunkten. Digitalisierung und Geschlechtergerechtigkeit. Und diesen Themen ist sie auch in der Politik treu geblieben. Aber sie macht ja noch so viel mehr. Anke wohnt in Fürstenberg, einem Städtchen 1 Zugstunde von Berlin entfernt. Dort hat sie mit ihrem Mann Daniel Berg wahnsinnig viel an sozialem Engagement auf die Beine gestellt. 2017 ist Anke als Parteilose für die Linke in den Bundestag gewählt worden. Und jetzt ist sie hier bei mir in Mikas Matrix. Anke, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ich habe ja eben schon erzählt, dass wir uns sehr lange kennen. Und zwar, weil du ein Leben vor der Politik gehabt hast. Aber obwohl das ja schon der 25. Podcast ist, bist du jetzt erst da. Toll.
Danke für die Einladung. Und es ist ja auch gar nicht die erste, aber ich habe es einfach nicht vorher geschafft.
Anke, du bist ja nicht erst seit gestern im politischen Geschäft. Hast du eigentlich so politisch überhitzte Zeiten wie jetzt schon mal erlebt?
Also nicht im Bundestag und auch nicht in der Bundesrepublik. Also wenn man ganz weit zurückgeht in die Zeit, in der ich überhaupt zum ersten Mal politisiert worden bin, dann wahrscheinlich
bei
ja,
der Wende?
Aber auf eine ganz andere Weise, genau, bei der Wende. Also das war natürlich an Emotionen, ist wahrscheinlich niemals wieder durch irgendwas zu toppen. Der Moment, wenn man da so auf der Mauer hinterm Brandenburger Tor steht und hat das Gefühl, man hat sie persönlich eingerissen. Ich war ja damals sehr aktiv in der Opposition. Ich war Studentin an einer Kunstschule im Erzgebirge und war auch von der Stasi überwacht und auf der Straße rummarschiert, habe Eingaben geschrieben, Protestblätter verteilt an andere Kunstschulen. Also da hatte ich schon das Gefühl, ich habe es ein bisschen selber mitgemacht Und diese Emotionen sind durch nichts zu toppen. Aber die waren ja
positiv. Die waren ja toll.
Die waren wahnsinnig euphorisierend. Und ich glaube, von dieser Euphorie wirkt ein bisschen bis in die Gegenwart weiter, weil das eigentlich mein Motor ist, überhaupt manchmal aussichtslos erscheinende Politik zu machen.
Das ist ja kein schlechtes Motiv, um Politik zu machen, oder?
Nee, das ist, also ich habe ja damals, jetzt sind wir aus der Gegenwart ein bisschen in die Vergangenheit, aber tatsächlich hat das für mich eine ganz große Bedeutung, weil ich damals zwei ganz wichtige Lektionen für den Rest meines Lebens gelernt habe. Nämlich erstens, ich kann nicht einschätzen, welche Dinge möglich sind und welche nicht. Also gesellschaftliche Veränderungen. Ich habe wie alle anderen nie im Leben für möglich gehalten, dass so irgendwann in der absehbaren Zeit die Mauer fällt. Und sie ist aber doch gefallen. Also ich kann es nicht beurteilen. Und das Zweite, was ich gelernt habe, ist, dass selbst riesengroße gesellschaftliche, fundamentale Veränderungen möglich sein können. Und in sehr kurzer Zeit passieren können.
Und das, wenn die Leute zum Beispiel auch etwas dafür tun.
Genau, das ist eigentlich die dritte Lektion. Es müssen viele sein, die sich dafür engagieren. Und so eine Dynamik kann sich aber auch sehr schnell entwickeln. Und da sind wir im Prinzip ganz schnell in der Gegenwart.
Bei den Demonstrationen,
ja, das, also im Moment bin ich wieder ein bisschen hoffnungsvoll. In der letzten Woche habe ich hart gelitten. Also das war wirklich, also von den Negativemotionen die schlimmste Woche, die ich politisch je erlebt habe.
Sag doch mal, du warst ja im Bundestag, als Merz seinen Tabubruch begangen hat. Wie war das denn für dich? Wie ist das denn, wenn man da sitzt und, wie du es ja eben auch beschrieben hast, etwas passiert, was man eigentlich politisch nicht für möglich gehalten hat, weil Merz es ja ausgeschlossen hatte vorher?
Man kann es erst gar nicht wahrhaben. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, ich wach gleich auf und dann war es nur irgendein blöder Traum. Aber das dauerte auch eine ganze Weile, bis das so gesagt ist. Und das hat so nachgewirkt, dass ich am Freitag, als wir es dann nochmal abgewendet haben, als Gesetz, Mittwoch war ja nur ein Antrag, der keine direkten Folgen hat, aber so ähnlich kam das ja am Freitag als Gesetz zur Abstimmung, das konnten wir auch mit einer kleinen Mehrheit, aber immerhin für die Demokratie entscheiden. Und das hatte ich eigentlich nicht geglaubt bis zu dem Moment. Ich habe wirklich gedacht, wir haben verloren. Und man bekommt ja auch gerade beim Blick über den großen Teich mit, wie auch in sehr kurzer Zeit ganz extreme, und zwar sehr, sehr schlechte Veränderungen passieren können. Man überhaupt nicht weiß, sind die reversibel, wie schnell sind die reversibel, was kommt als nächstes. Also, dass so das Unterste zu Oberst gekehrt wird, habe ich damals am Ende der DDR erlebt. Wir sehen das in den USA. Und ich hatte das Gefühl, das ist jetzt diese Woche und der Tag, wo der erste Dominostein fällt. Mhm. Man überhaupt nicht ahnen kann, was als nächstes kommt.
Wie war die Stimmung insgesamt?
Also es war schon eine Fassungslosigkeit, gepaart mit schierem Entsetzen. Also so ein bisschen wie, man guckt einem Unfall zu und kann nicht weggucken. Man kann aber auch nichts tun. Man kann es nicht aufhalten.
Nach dem ersten Tabubruch von Merz, wo die CDU-CSU zusammen mit der AfD einen Antrag durchgebracht hat, gab es ja den Versuch, sich in der Migrationspolitik auf irgendetwas Gemeinsames zu einigen.
Ja, und da ist eine Möglichkeit, diese Einigung zu vertagen, aber den Weg für sie zu bereiten. Und das wäre die eleganteste Lösung gewesen, nämlich in dem Fall es zurückzuüberweisen in den Ausschuss und zu sagen, wir reden dann nochmal drüber. Dann hätte man entweder eine ordentliche Ausschusssitzung, gibt es ja nicht mehr bis zur Wahl, eine außerordentliche ansetzen können. Das ist nicht unüblich. Gerade der Innenausschuss macht das ständig. Also hätte man machen können. Man hätte es einfach auch im Ausschuss verhungern lassen können und elegant abräumen vor der Wahl, weil es ja eigentlich nur Schaden bringt für praktisch alle Beteiligten. Hätte man also auf diesem Weise beerdigen oder wenigstens Zeit gewinnen können. Aber dem hat sich die CDU, die Union, verweigert. Der Vorschlag war morgens, am Freitagmorgen ja schon von der FDP zuerst vorgeschlagen worden gegenüber der Presse. Aber auch die FDP ist umgekippt und hat das dann doch mit der Union zusammen durchziehen wollen. Einfach auf Biegen und Brechen.
Wie hat sich denn dein Bild von Friedrich Merz gewandelt nach dieser ersten Abstimmung?
Also jetzt muss ich zugeben, ich habe nicht das rosigste Bild von Friedrich Merz gehabt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass man das derart weit noch unterbieten kann. Also die Erwartungen, die man so hat, dass er jetzt kein großer Frauenfreund ist. Das wusste man, dass er also da Positionen vertritt, die von der Linken entfernter nicht sein könnten, was bestimmte wirtschaftliche Themen angeht. Aber auch was das Thema Migration angeht, war jetzt auch nicht neu. Ich hatte ihm aber abgenommen, wie glaube ich wahrscheinlich alle draußen, dass er sein Versprechen ernst meint, wenigstens bis zur Wahl, nur im Konsens mit der Resteampel, mit Grünen und mit SPD, Dinge zu verabschieden. Und da gibt es ja welche,
die wichtig
sind. Und die AfD rauszuhalten.
Ja.
Und das war dann zwar, ich fand noch komisch, dass er gesagt hat, bis zur Wahl, weil das klang schon so, als könnte man danach ja nochmal drüber reden. Das habe ich aber erstmal ausgeblendet und habe gedacht, da ist jetzt erstmal Ruhe drin in der Demokratie. Man hat wenigstens diesen Minimalkonsens, ja, was man immer so Brandmauer nennt, das haben wir noch und das schützt uns vor einer derartigen Eskalation, wie wir sie in den USA gerade erleben. Aber also, dass er sein Wort so schnell bricht, was ich wusste von ihm, das haben ja auch viele prognostiziert, dass das ihm im Wahlkampf auch nochmal gefährlich werden könnte, ist, dass er sich nicht im Griff hat. Also, dass er einen emotionalen, man sagt ja immer, Frauen sind zu emotional für Politik. Ich würde sagen, Friedrich Merz ist zu emotional für die Politik. Der hat sich da nicht im Griff und da gehen mit ihm auch die Pferde durch und vielleicht sind die da einfach mal durchgegangen.
Aber glaubst du das wirklich, dass bei so einer entscheidenden Geschichte wie die Mehrheiten zusammen mit der AfD zu suchen, dass das mal gerade so eine Idee von ihm war, kann ich mir nicht vorstellen.
Ich glaube, dass
dass das strategisch war?
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube aber, im Innersten hat er das schon immer okay gefunden. Er wurde aber von den anderen Mehrheiten, die es wahrscheinlich in der Union ja auch gibt, offensichtlich gebremst. Diese Mehrheiten verändern sich aber vielleicht gerade. Also mir ist sehr aufgefallen und das hat mich hart getroffen in der Woche, dass wenn er da seine wirklich toxischen und zum Teil auch wirklich rassistischen Reden, auch mit Desinformationen dabei, zu täglichen Gruppenvergewaltigungen von Asylbewerbern, das stimmt ja so gar nicht, wurde auch widerlegt. Also da gab Standing Ovations und zwar buchstäblich. Da ist die komplette Union ist aufgestanden und hat stehend ewig applaudiert. Da fühlte ich mich schon erinnert an DDR-Zeiten und an nie enden wollende Beifälle. Also hat sich's angehört und das hat mich überrascht. Also dass die Unterstützung aus seinem eigenen Lager so ganz extrem war und mehr als vorher.
Du kennst ja bestimmt diese Initiative Frauen gegen Merz.
Ja,
was
auf
hältst
Instagram
du davon?
Begegnet mir die ständig.
Die ist doch lustig,
die
oder?
Die ist intelligent gemacht, die ist witzig, sie nutzt das digitale Medium hervorragend und sie hat also auch ständig neuen Content, wo auch sehr viele unterschiedliche Frauen mit ihren jeweiligen Positionen zu Wort kommen. Da kann man also eine Oma gegen rechts genauso erleben wie eine junge Unternehmerin und das finde ich also erfrischend und es holt mich auch jedes Mal ab. Ist aber auch nicht schwierig, als Feministin von diesen Positionen abgeholt zu werden und als linke Feministin natürlich rennen die bei mir ja Scheunentore ein. Ich like da jedes Mal und verteile meine Herzchen.
Angela Merkel hat sich ja sehr deutlich von Friedrich Merz distanziert und seinem Verhalten im Zusammenhang mit der AfD. Du hast ja Angela Merkel auch noch in der letzten Legislatur erlebt. Warst du eigentlich jemals von ihr und ihrem Politikstil als Frau begeistert?
Ja, da muss man wahrscheinlich ein bisschen separieren. Ich habe sie sehr differenziert betrachtet, weil sie natürlich eine Politik vertreten hat, überwiegend als Unionspolitikerin, die mit meiner jetzt nicht so wahnsinnig viele Überschneidungen hat. Aber sie war Brandenburgerin, sie hat eine DDR-Vergangenheit, sie hat Leute wie Merz ausgestochen, hat sich sehr lange gehalten, wurde ständig unterschätzt und hat das so ein bisschen an sich abperlen lassen und einfach ihr Ding gedreht. Und da kann ich nicht anders als Respekt haben. Das muss ich schon sagen.
Ja, ihr Politikstil war schon sehr beeindruckend,
also,
oder?
Absolut. Also was man so ständig kennt, ist Männer, die sich aufführen wie Gorillas. Da ist ja Merz nur einer davon. Ja, die Schröders ihrer Zeit waren ja auch nicht anders. Die sich also ständig auf die Brust hauen und rumpoltern oder wie Rumpelstilzchen
aufstampfen. Durchaus auch
aufstampfen.
Bei den Grünen. Wir denken nur an Joschka Fischer.
Ja, überall. Also und sie war da erfrischend anders. Sie war sachbezogen. Wenn sie Emotionen hatte, waren die meistens gut versteckt, aber sie kam halt schon auch mal raus. Und sie hat ganz extrem Rückgrat gehabt und ich halte sie auch für eine integre Person. Ich glaube, sie hat wahrscheinlich, also sagen wir mal, im weit überwiegenden Regelfall nichts getan, wovon sie nicht eigentlich überzeugt war.
Mhm. Selbst und sie wenn, ist nicht korrumpierbar, davon nein, bin ich überzeugt.
Genau, das glaube ich nämlich auch. Und wie viele SpitzenpolitikerInnen gibt es, von denen man das sagen kann? Ich bin sicher, der hätte man einen Eimer Brillanten vor die Tür stellen können mit einem 1000% sicheren Versprechen, dass es niemals rauskommt. Sie hätte den nicht genommen. Also bin ich wirklich sicher.
Du bist ja seit 2017 im Bundestag. Du hast vorhin so schön erzählt, was dich bei der Wende am stärksten geprägt hat. Was hat dich denn in den letzten 7 Jahren am stärksten geprägt?
Naja, mein Fachthema ist die Digitalisierung. Und in den letzten 7 Jahren hat sich da natürlich extrem viel getan. Also wir haben eine Twin Transition, so bezeichnet man das immer gerne. Und das ist eine, damit ist gemeint, dass unsere komplette Welt über alle gesellschaftlichen Bereiche hinweg, über alle Länder dieser Welt hinweg, durch 2 große Transformationen wesentlich verändert wird. Und das ist also einmal die Klimakrise, nachvollziehbarerweise, aber auch die Digitalisierung. Also die stellt auch alles vom Kopf auf die Füße.
Und siehst du die auch als Krise? Kann ich mir nicht wirklich vorstellen.
Die Digitalisierung per se ist ja nicht gut oder schlecht oder eine Krise oder eine Chance, sondern sie ist das immer alles. Und das war auch der Treiber, warum ich überhaupt Digitalpolitik im Bundestag machen wollte oder die Möglichkeit genutzt habe, die mir da geboten worden ist von der Linken. Ich war ja noch parteilos, als ich da anfing, weil mein Eindruck war, dass im Bundestag überwiegend PolitikerInnen aktiv sind, die von Digitalisierung keine Ahnung haben. Und ich versuche das auch immer gerne mit so einem Bild zu beschreiben. Ich hatte das Gefühl, man hat ja so Glaskugel, ja, man stellt sich Zukunft vor und ich konnte mir sehr, sehr viele verschiedene Varianten von Zukunft vorstellen. Da waren also die Gruselfilme dabei, ja, Überwachungsstaat und was es alles gibt, Massenarbeitslosigkeit und auch die digitalen Monopole, die wir gerade haben mit den destruktiven Folgen, die das so die mit sich bringt, wenn ein Tech-Milliardär plötzlich rechtsextrem wird und Einfluss nimmt auf Politik in der ganzen Welt. Also solche Visionen konnte man sehen. Und da gibt es ein ganzes Kontinuum, also im Prinzip ganz viele verschiedene Filme in dieser Glaskugel, die auch reichen bis zum Wonderland, ja, wo alles toll ist, alle an allem teilhaben und, weiß ich, Unterschiede reduziert werden. Man kommt an alles Wissen der Welt ran und 1000 Vorteile durch Digitalisierung. Und was es dann wird, hängt davon ab, an welcher Stelle in Politik man welche Weichen stellt. Es wird weder das eine noch das andere Extrem kommen, aber welches dazwischen kommt, das hängt von der Politik ab. Und mein Gefühl war, wenn ich mit damaligen PolitikerInnen gesprochen habe und für die meisten nicht Digitalpolitiker, also es gibt ja auch noch andere Politikfelder, ist das heute noch so, wenn die in diese Glaskugel reingucken, da sehen die Rauch. Die sehen wir einfach gar nicht.
Das heißt, die sehen nichts?
Die sehen im Prinzip nichts. Und man muss sich mal vorstellen, was das bedeutet, dass sie die Konsequenzen des Weichenstellens nicht visualisieren können, dann können sie keine klugen Weichen stellen.
Der Bundestag, so wie er jetzt zusammengesetzt ist, bis zur Wahl in wenigen Wochen, ist ja sehr männlich dominiert. Also es gibt sehr viel mehr männliche als weibliche Abgeordnete. Macht das für dich eigentlich einen Unterschied in der Politik?
Diese Frage ist ja völlig daneben. Politik ist entweder gut oder schlecht. Aber doch nicht männlich oder weiblich. Gibt es eigentlich irgendeinen Bereich, wo ihr nicht mit eurem Genderwahn nervt? Schon immer haben Männer Politik gemacht. Schon bei den alten Griechen. Das lief doch. Bis vor einigen Jahren ist ja auch niemand auf die Idee gekommen, dass Frauen politisch mitmischen müssen, damit es gerecht zugeht. Ihr seid doch immer mitgemeint. Außerdem, was wollt ihr eigentlich? Soll man jetzt bei jeder politischen Entscheidung nachdenken, ob sie sich möglicherweise auf Frauen anders auswirkt als auf Männer? Wo kommen wir denn dahin? Politik ist geschlechtsneutral. Kommt mir jetzt bloß nicht damit, dass ich genderblind bin. Weiß ich, finde ich gut.
Na Anke, was sagst du zu diesem Mansplainer? Gibt es nur gute oder schlechte Politik? Kann Politik überhaupt geschlechtsneutral sein?
Ich glaube, Politik ist nie geschlechtsneutral. Deswegen gibt es ja zum Beispiel Gender Studies, die untersuchen, inwieweit Politik sich unterschiedlich auf Geschlechter auswirkt. Das ist auch richtig. Betrifft natürlich nicht nur Politik, sondern auch Gesundheitswesen und ganz viele andere Sachen. Ich glaube, dass man sich natürlich Mühe geben kann, gute Politik zu machen, die für sämtliche Geschlechter gut ist, auch für alle Alterskohorten und alle ethnischen Hintergründe, Menschen mit oder ohne Behinderung. Ja, man kann sich Mühe geben, aber man kann sich nie wirklich in eine Person hineinversetzen, die vollständig andere Erfahrungen hat. Ich kann als privilegierte, weiße Mittelstandsperson wahrscheinlich nie komplett, auch wenn ich mir Mühe gebe, nachempfinden, wie es ist, in dieser Gesellschaft zu leben und bitterarm zu sein, dunkle Hautfarbe zu haben, jeden Tag Rassismus zu erleben. Das kann ich mir wahrscheinlich bei bester Mühe nicht vorstellen. Ja, ich glaube, dass der Erfahrungshorizont einfach ein ganz wichtiger Input für Politik ist. Zum Beispiel bin ich Ossi und ich erlebe die Konsequenzen von PolitikerInnen, die fast ausschließlich keine Ossis sind und unsere Geschichte gar nicht kennen. Die es zum Beispiel dann auch gar nicht als Thema wichtig finden, ob eine Mütterrente im Osten schlechter bezahlt wird als im Westen. Oder andere Aspekte der Diskriminierung, ja, ob wir überhaupt vorkommen in Führungspositionen, die würden gar nicht danach fragen. Ist das ein Ossi oder Wessi? Jetzt kann man 35 Jahre nach dem Mauerfall sagen, ist doch egal. Aber wenn man sich aktuelle Zahlen anguckt und feststellt, dass in Ostdeutschland, ich rede nicht von Gesamtdeutschland, sondern in den ostdeutschen Bundesländern 85% aller Top-Entscheidungspositionen Westdeutschen gehören, ist das ein merkwürdiger Zustand, der selbstverständlich was mit den Ossis macht. Insofern spielt der Hintergrund immer eine Rolle. Ich bin übrigens auch Mitglied der überparteilichen Fraueninitiative, ich glaube auch schon seit fast 20 Jahren, wo es gerade darum geht, mit Frauen auch anderer Parteien Konsense zu finden, um Dinge gegen eine Männermehrheit durchzubringen.
Aber das ist doch interessant, weil als politische Beobachterin kann ich nur sagen, dass ich immer wieder den Eindruck habe, für sehr, sehr viele weibliche Abgeordnete gilt zuallererst die Fraktion, die Partei und deren Position und erst ganz weit hinten überlegen sie auch, na, ist das vielleicht tatsächlich eine Sache, zum Beispiel ein Gesetz, das allen gleichermaßen gilt, ist das für Frauen gerecht oder ist es nicht sozusagen ein männlich dominiertes Gesetz? Hast du nicht den Eindruck?
Also wenn man sich hart gegen die Position der eigenen Partei stellt, kann das Auswirkungen haben oder wird es Auswirkungen haben auf die eigene Parteikarriere. Das ist sicher so und deswegen findet das nicht so oft statt, aber es findet statt, wenn es Möglichkeiten dafür gibt oder wenn die Auswirkungen nicht so ganz schlimm sind.
Sag mal, wenn du dir die letzten 7 Jahre, die du im Bundestag warst, so mal insgesamt betrachtest, was würdest du denn sagen, was hat sich positiv für Frauen verändert in der Zeit politisch und was hätte sich eigentlich dringend ändern müssen und ist einfach auf der Strecke geblieben?
Also die wahrnehmbarste Veränderung direkt im Bundestag von der letzten zu dieser Legislatur war für mich die Zusammensetzung des Präsidiums. Wir hatten zum ersten Mal eine weibliche Präsidentin mit Bärbel Baas. Dann gab es noch 5 Vize und davon war nur ein einziger ein Mann. Das war Kubicki von der FDP.
Na gut, den vergessen wir jetzt mal.
Und der hatte einfach nichts mehr zu lachen. Und wie gerne wäre ich Mäuschen in einer dieser Sitzungen gewesen, wo er dann so sein Habi-Männchen macht und irgendwas Maskulinistisches so äußert. Und hat auf einmal diese Wand selbstbewusster, kompetenter Frauen mit einer absoluten Mehrheit gegen sich. Ich wäre so gern dabei gewesen. Aber die entscheiden ja, wenn sie Präsidium machen, zum Beispiel auch über Ordnungsrufe. Und da sind Dinge geahndet worden in der aktuellen Legislatur wegen sexistische Beleidigung von Rednerinnen am Pult. Die wären in der letzten Legislatur von den Männern durchgewunken worden. Also das ist eine Veränderung, die fand ich positiv und bemerkenswert. Was wir auch geschafft haben, ist zwar nicht 218, das wäre schon mal eine Antwort auf die Frage, ja, was haben wir noch nicht geschafft, aber ich habe ja noch einen Rest von Hoffnung. Aber eine Sache haben wir geschafft, dafür habe ich die letzte Legislatur mit jeder meiner Digitalreden mitgekämpft und das ist die Abschaffung von 219a. Dieser Paragraph im Strafrecht hat nämlich so irrigerweise wurde der Werbeverbot genannt. Also das assoziiert
ja... Es ging einfach nur um Informationen. Dass Frauen wissen, welcher Arzt ist für mich da, ja, wenn ich meine Schwangerschaft abbrechen will.
Oder wie läuft das überhaupt ab? Was sind die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Prozeduren, die es gibt? Ja, wann, bei wem empfiehlt sich was? Was sind die Folgen, die ich haben kann? Ganz normale gesundheitliche Aufklärung. Also ich war fassungslos, dass das verboten ist. Das ist ja noch ein Gesetz, das kam schon aus der Weimarer Republik, ist auch bei den Nazis groß gemacht worden.
Ja, aus dem 19. Jahrhundert. Ich glaube, von 1871 ist dieses Gesetz, genauso wie der Paragraph 218. Ja.
Und dass ausgerechnet sowas noch überlebt, also ich als Ossi finde ich das nochmal 100-mal befremdlicher, weil bei uns, das wird übrigens auch in der Debatte ganz oft vergessen, die Geschichte, die Ostdeutschland parallel hatte über ein paar Jahrzehnte. Wir hatten ja 1972 schon die Liberalisierung. Und ich war mit 17 in der DDR 1985 schwanger und habe mich damals für eine Abtreibung entschieden und hatte da kein Geröll mit Beratungen oder Strafrechtsdrohungen. Und ich hatte auch die Gewissheit, dass die Ärzte, die das ausgeführt haben, war damals tatsächlich ein Mann, dass sie wissen, was sie tun und das ordentlich gelernt haben. Heute, weil das eigentlich ja eine Straftat ist, die nur straflos bleibt, kann das ÄrztInnen nicht mal vernünftig im Studium lernen. Die üben an Papayas. Da muss man sich mal reinziehen. Da werden die auf die innersten Eingeweide einer Frau losgelassen und haben Papayas geübt. Also ich finde, also bodenlos. Deswegen habe ich in über 40 meiner Reden, obwohl ich Digitalpolitikerin und fast ausschließlich zu digitalpolitischen Themen geredet habe, habe ich also in der letzten Legislatur immer einen letzten Satz noch angehängt. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen nichts im Strafrecht verloren haben. Paragraph 219a muss weg. Das war immer mein letzter Satz.
Das ist wirklich passiert.
Und das ist passiert. Was wir aber noch geschafft haben, und das ist auch gerade erst in den letzten Sitzungstagen dieser Legislatur noch durchgekommen, ist eine Verbesserung des Mutterschutzrechts. Dass man also, es gibt ja Mutterschutzregelungen 4 Wochen vor der Geburt, 8 Wochen nach der Geburt. Aber wenn man eine Fehlgeburt oder eine Totgeburt hatte, dann hat man so in die Röhre geguckt.
Gestaffelter Mutterschutz, darum geht es.
Aber da ich selber nicht nur einen Schwangerschaftsabbruch hatte, sondern auch 5 Fehlgeburten, weiß ich, wie wichtig das ist. Also man ist danach, man geht doch nicht einfach zur Tagesordnung über. Selbst wenn der Eingriff, ja, da wird man, meistens wird man irgendwie ausgeschabt oder sowas. Also es gibt auf jeden Fall Eingriffe, die da stattfinden. Selbst wenn die nicht so furchtbar schlimm sind, man hat also erstmal einen Hormonabsturz, man hat die psychische Belastung. Es ist ja trotzdem eine Art Operation. Also mir ging es ganz furchtbar. Mir ging es ganz furchtbar danach. Und ich hatte auch mehrere direkt hintereinander, so quasi alle 3-4 Monate eine Fehlgeburt. Nach der dritten war ich durch. Ich war wirklich ein psychisches Wrack, mir ging es entsetzlich und ich hatte da nichts von solchen Mutterschutzgeschichten.
Aber das, finde ich, ist zum Beispiel ein wirklich gutes Beispiel dafür, dass Politik eben nicht geschlechtsneutral ist. Denn dass der gestaffelte Mutterschutz und der Schutz von Frauen nach Fehlgeburten erst jetzt eingeführt wird im Jahr 2025, ja, ist doch ein wahnsinniges Armutszeugnis. Es gibt ja 2 Frauen im Bundestag, die eine wichtige Rolle spielen. Alice Weidel von der AfD ist ja auch die Kanzlerkandidatin der Rechten und Sarah Wagenknecht vom BSW. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass du den beiden Frauen etwas abgewinnen kannst.
Ich weiß aber auch gar nicht, ob ich sagen würde, es gibt hauptsächlich diese 2 Frauen da. In der Bärbel Baas als Präsidentin des Bundestages ist eine der höchstrangigen Personen überhaupt.
Ja, aber in der Öffentlichkeit in musst du schon zugeben. Sarah Wagenknecht hat natürlich eine sehr viel größere Präsenz in der Öffentlichkeit.
Das stimmt, und ich frage mich ganz oft, warum das eigentlich so ist. Also da frage ich mich, wie Entscheidungen von Medien zustande kommen, immer wieder Sarah Wagenknecht einzuladen. Ein bisschen ahne ich es natürlich selber. Das hat auch mit Quoten zu tun. Das hat damit zu tun, dass sie radikalere Positionen hat, die sie sehr eloquent vertreten und vortragen kann, auch sehr selbstbewusst. Und natürlich auch, dass sie aussieht, als wäre sie halt aus so einem französischen Luxuskaufhaus frisch rausgekommen. Also man sieht ihr die Millionärin ja auch ein bisschen an und dieser Widerspruch zu dem, was sie sagt, ja, und dem, wie sie aussieht, das ist wahrscheinlich auch nochmal attraktiv. Dann lädt man sie halt gerne ein, um auch möglichst viel Konfrontation zu kriegen. Ich habe nicht verstanden, warum man sie auch in einer Phase eingeladen hat, als sie mit den linken Positionen gar nicht mehr viel zu tun hatte, sie aber quasi als Vertreterin der Linken trotzdem eingeladen worden ist.
Aber sie hat doch auch so viel Unterstützung in der Linken gehabt. Und viele sind ja auch mit ihr rausgegangen aus deiner Partei.
Es sind nicht so viele und es sind sehr viel mehr eingetreten. Also wir haben 25.000 Neueintritte, seit sie wegging, und 8.000 Austritte. Also wir haben signifikant, ja, dreimal so viel Neueintritte, wie wir Austritte wegen ihr hatten, wo ganz viele offensichtlich nur darauf gewartet haben, dass da endlich die Klärung passiert, dass man wieder deutlich erkennen kann, wofür steht eigentlich die Linke. Und ehrlich gesagt, so eine Ein-Personen-Partei, also ich finde ja schon, dass das aus demokratischen Gründen gar nicht geht.
Sag mal, Alice Weidel, um die hast du dich jetzt gerade herumgedrückt.
Ja, es war wahrscheinlich, ist es diese...
Du hast keinen Bock.
Diese gewisse Leidenschaft, die man als Linke hat, sich abzuarbeiten an Sarah Wagenknecht, hat mich Weidel komplett vergessen lassen. Ich verstehe die Alice Weidel ehrlich gesagt überhaupt nicht. Für mich ist sie ein ewiges Rätsel. Die ist definitiv eine intelligente Person. Sie weiß ganz genau, was sie tut. Aber sie ist in einer total homophoben, frauenfeindlichen Partei.
Und ist selbst homosexuell.
In einer Lebensbeziehung als... mit einer lesbischen Partnerin, selbst als Lesbe, mit Kindern. Ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Muss ja alltäglicher, in jeder Minute ein Verrat der eigenen Persönlichkeit sein. Und wie sie damit klarkommt, ein derart geteiltes Leben zu leben, ist mir schleierhaft.
Sag mal, du hast es vorhin schon erwähnt. Also es gab ja vor einigen Monaten eine Situation, wo deine Partei, die Linke, so gut wie tot gesagt wurde. Und jetzt sind sehr viele Mitglieder dazugekommen. Viele junge und viele Frauen. Die Linke wird jünger, progressiver, weiblicher und grüner, hat die Frankfurter Rundschau getitelt. Findest du es da nicht besonders schade, jetzt, wo sich so viel tut in deiner Partei, aufzuhören im Bundestag?
Ja, schon. Also ich gehe auch mit einem weinenden Auge, aber ich bleibe trotzdem meinen Werten treu, und zu meinen Werten gehört halt nicht nur Feminismus und die anderen Themen, die mir wichtig sind, sondern auch, dass ich schon seit sehr lange, also bestimmt auch schon seit mindestens 15, 20 Jahren der Überzeugung bin, es sollte eigentlich niemand in keinem Parlament länger als 2 Legislaturen drin sein.
Warum?
Ich glaube, es verdirbt den Menschen. Also es verdirbt den Menschen, es verdirbt den Charakter, es verdirbt das Parlament. Es macht schlechtere Politik.
Wenn da Leute so 20, 30 Jahre kleben. Wir kennen uns jetzt seit Ewigkeiten, aber die letzten 7 Jahre haben dich verdorben?
Ich glaube nicht. Aber vielleicht wäre es dazu gekommen, wenn ich länger bleiben würde. Und ich entdecke trotzdem schon kleine Veränderungen in mir. So ein bisschen.
Was sind denn die Gefahren? Erzähl mal.
So ein bisschen glaubt ja jeder, ich bin Mutter Teresa, mir passiert das nicht, ne? Aber ich fange an festzustellen, wie geil das ist, wenn ich wegen, ne, engster Terminplan, überall kommt man so last minute oder ein bisschen zu spät, große Räume, alles voll besetzt, letzter Stuhl, hinten stehen welche, ich kann ganz entspannt nach vorne gehen, weil erste Reihe, da wird irgendwo ein Papier liegen auf dem Stuhl und da steht mein Name drauf. Dann setze ich mich da also entspannt hin, fühle mich großartig und dann werde ich auch noch als Einzige begrüßt oder vielleicht auch noch 2, 3 andere, aber von den 500 Leuten, die da sitzen, gehöre ich zu den 3, die da begrüßt werden, weil ich bin ja was Besonderes. Dann kann ich in Berlin, ja, wie gesagt, enger Terminplan, anders geht es gar nicht. Da gibt es den Fahrdienst des Bundestages, den kann man sich rufen. Innerhalb Berlin fährt er einen ganz schnell von A nach B im Sinne des Mandats, wo man also Termine erledigen muss. Das sind schicke schwarze Limousinen, schön neu, manche elektrisch, man kriegt da manchmal sogar die Türen aufgerissen, sehr bequem. Und irgendwann fängt man an, sich daran zu gewöhnen und das normal zu finden. Und
dass man Privilegien hat und in sozusagen eine herausgehobene Persönlichkeit.
Ja, man denkt, man ist was Besonderes. Und es kommt aber außerdem hinzu, weil wir so eine wirklich unfassbare Arbeitsbelastung haben. Also nichts mit faul, ja, und auch kaum Urlaub, kaum Wochenenden. Das ist einfach. Es macht dich fix und fertig, es ruiniert auch deine Gesundheit, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls führt diese extreme Überlastung, dass du halt von einem Termin zum anderen rennst und dann in diesen Fahrdienstautos sitzt in Berlin und nicht in der U-Bahn und nicht im Bus. Du hast auch keine Zeit mehr einzukaufen und in Supermarktschlangen zu stehen.
Das heißt,
der Kontakt zu normaler Bevölkerung.
Und zur Wirklichkeit?
Und zur Wirklichkeit ist einfach viel kleiner. Der ist reduziert. Und was du noch hast, sind deine engsten Verwandten. Ich schaffe ja kaum noch oft genug, meinen Papa zu besuchen. Also wirklich die klein, weil der halt weiter weg wohnt, die kleinste Kernfamilie. Aber schon der Freundeskreis, mit denen hat man viel weniger Kontakt. Ich hatte früher mich mit den Strickerinnen in Fürstenberg getroffen, einmal in der Woche. Mit denen hat man über Gott und die Welt und auch über die Politik geredet. Da hat man so Schwingungen mitgekriegt aus der Bevölkerung. Wo kriege ich denn das noch mit? Jetzt habe ich Wahlkreistermine. Ja, das ist nicht das Gleiche. Also A, ist es von der Menge anders. Dann wird man da so empfangen und auch so ein bisschen hofiert, je nachdem, wo man hinkommt. Interessanteste Einblicke hinter die Kulissen. Super spannend. Habe ich als Privileg auch sehr genossen. Sowas wird mir auch fehlen, mich selbst irgendwo einzuladen und hinter die Kulissen gucken zu können und von sämtlichen Chefs die Dinge erklärt zu kriegen, ist halt schon großartig. Aber ich bin halt trotzdem eigentlich ein normaler Mensch und ich brauche den Input von unten. Ich muss behandelt werden als normaler Mensch. Ich muss auch wieder ein bisschen besser lernen, weiß ich, meinen Heller dreimal umzudrehen, weil man sonst, ja, ich gehe einfach einkaufen, denke nicht mal drüber nach, weil so klein ist die Diät nicht. Selbst wenn man ordentlich was abdrücken muss an die Linke. Ja, bei uns bleibt nicht so viel übrig wie bei anderen. Aber ich habe ja trotzdem kein ökonomisches Problem.
Aber das klingt ja so, Anke, als würdest du dem Vorurteil durchaus recht geben, dass PolitikerInnen eigentlich komplett abgehoben sind, dass sie eine Elite sind, die gar nicht wissen, was eigentlich im Land los ist.
Also ich glaube schon, dass die Gefahr besteht, dass man sich dahin entwickelt. Und es gibt dann welche, die sind mehr anfällig und welche, die sind weniger anfällig. Es gibt auch welche, die suchen intensiv mehr Kontakt zur Basis. Da gehören auch linke PolitikerInnen dazu. Also ein Gysi, der spricht ganz oft mit sehr armen Leuten. Der weiß, wie die sich fühlen. Aber eine Sarah Wagenknecht zum Beispiel nie. Die habe ich auch noch nie bei einem Streik gesehen, dass sie da den Streikleute besucht hat und mit den Leuten, weiß ich, vom Einzelhandel mal geredet hat oder von irgendeiner Metallfirma. Also das kennt die wahrscheinlich gar nicht. Aber so ein Durchschnitts-FDP-Politiker doch auch nicht. Also ich glaube, das ist einfach vielleicht auch wegen der ganz krassen Überlastung der Bundestag, so wie er funktioniert, ist er strukturell einfach kaputt. Ja, also wenn man Sitzungen hat bis nachts um 4, tausend Dinge parallel stattfinden und einem selbst, es gibt ja eine Arztpraxis im Bundestag aus guten Gründen. Und wenn man dann so da erzählt kriegt, auch über die frühere Ärztin, die es da gab oder über Angestellte, wie kaputt eigentlich ganz viele Abgeordnete sind. Und ich merke bei mir selber auch, dass ich nicht mehr, also ich bin effizienter geworden durch Erfahrung, aber ich bin weniger belastbar als in der ersten Legislatur. Erstmal wäre ich ja auch nicht jünger, bin schon 56, aber ich habe auch tausend gesundheitliche Zipperlein und ich sage jetzt viel öfter, gerade Sachen, die mit Basis zu tun haben, aus nacktem Überlebenstrieb und Selbstschutz, sage ich die Dinge dann ab. Und dann brauchst du Leute, die noch frischer sind, ne? Die noch mehr Energie haben, mehr Power haben. Und insofern will ich aber auch ehrlich gesagt ein bisschen mein Leben zurück. Also man ist halt 100% fremdbestimmt. Ich war als Publizistin selbstständig tätig. Ich habe mein Leben selbst gestaltet, auch mein Arbeitsleben, habe Aufträge angenommen oder abgelehnt, wie es mir gepasst hat. Und jetzt bin ich halt eine Marionette, wo irgendjemand anders sagt, wie meine Tagesordnung ist. Zumindest in großen Teilen, ne? Und man vernachlässigt Freunde. Ja, das ist ja nicht nur eine Frage, für welchen Input kriege ich, sondern das ist mir ja auch wichtig, mit meinen Freunden zu tun zu haben. Man hat für seine eigene Partnerschaft viel zu wenig Zeit. Das ist für die eine extreme Belastung. Für die Kinder hat man viel zu wenig Zeit. Aber auch für meinen Garten, für die Katzen, für meine Hobbys. Ich will auch noch ein ganz normales Leben haben. Und zwar bevor ich einen Herzkasper kriege im Umfall. Also das sind also, schon auch Gründe.
Also dass du deine Freundin vernachlässigst, das kann ich bestätigen.
Ja, siehst du.
Obwohl du dich ja wirklich immer bemüht hast, dass wir uns zwischendurch...
Sie hat sich bemüht. Ne?
Stets
das
bemüht.
Ist im Zeugnis stets. Eine 4. Und das ist in Bezug auf, wie ich Zeit für meine Freunde und Freundinnen hatte, die korrekte Zensur. Und ich möchte das nicht mehr so. Ich möchte mehr Leben vom Leben haben. Was nicht heißt, dass ich mich aus der Digitalpolitik und der Einflussnahme zurücknehme.
Ja, das wäre doch... etwas, was du unbedingt erzählen musst.
Was machst du jetzt?
Ja, ganz genau weiß ich das natürlich noch nicht, weil ich wollte mir das eigentlich im Laufe des Sommers überlegen und jetzt gibt's den Sommer nicht mehr bis zur Wahl. Jetzt ist die Wahl einfach mal ein Ticken früher. Ganz kurz gesagt, im Prinzip das Gleiche wie vorher. Ich habe ja ein Leben von vor dem Bundestag. Da war ich Publizistin. Ich habe Bücher geschrieben, Vorträge für Geld gehalten zu digitalen Themen, zu frauenpolitischen Themen. Und ich habe versucht, als APO, ja als außerparlamentarische Opposition, auch Einfluss auf Geschehen zu nehmen. Also ich war schon als Sachverständige im Bundestag, da war ich nicht Abgeordnete, logischerweise. und habe da was zu E-Government und Smart Cities erzählt. So, solche Dinge würde ich gerne auch weitermachen. Ich kann mir auch andere Sachen vorstellen. Was ich ganz sicher nicht machen werde, ist bei irgendeiner Firma als Lobbyistin für irgendwas mit digital zu arbeiten.
Was ja viele deiner Kollegen und Kolleginnen, wenn sie ausscheiden, gerne machen.
Also aus der Linken
nach dem Motto, ich habe mein Wissen
und das verkaufe ich jetzt meistens. Bei anderen Parteien ist das also sehr typisch. Man hat ja auch ein ganz großes Netzwerk, man hat gute Kontakte, habe ich auch. Aber ich habe keinen Bock auf Lobbyismus, jedenfalls nicht für solche Sachen und bei irgendwelchen kommerziellen Firmen. Ich will auch nicht angestellt sein irgendwo, ich brauche meine Freiheit. Aber vielleicht so ein, zwei Tage die Woche, ich würde gerne wieder eine Kolumne schreiben. Also die Kolumne, die ich damals für die Frankfurter Rundschau geschrieben habe, zusammen mit Daniel, das wäre mein Traum. Falls sich jemand zuhört, der eine Kolumne zu vergeben hat, in einem anständigen Medium, meldet euch gern bei mir. Sowas hätte ich gerne wieder. Ja, dass man so ein bisschen so eine Baseline auch hat, ne, wo man so weiß, also ein paar Euros kommen jeden Monat rein, weil mein Mann ist auch selbstständig und wenn man also gar keine verlässliche Einkommensbasis hat, ist halt immer ein bisschen unsicherer, man weiß ja dann nie. Also da oder sowas vielleicht ein Tage, zwei Tage die Woche kann ich mir vielleicht auch sogar irgendwo angestellt vorstellen, wenn es was ist, das mit digital, mit Gemeinwohlorientierung, also auch mit meinen Werten zu tun hat. Sowas könnte ich mir vorstellen. Vielleicht schreibe ich auch wieder ein Buch. Also ich habe mindestens 5 verschiedene Buchideen. Keine hat jetzt die andere dominiert, was tendenziell eher heißt, dann gibt es halt kein Buch. Aber vielleicht kommt ja noch eine 6. Idee.
Naja,
ich mache die dann mal gucken.
Was ich natürlich besonders schön finde, wir werden uns dann auch wieder öfter sehen.
Ja, versprochen.
Aber erstmal schön, dass du da warst. Schön, dass du mir hier gegenüber gesessen hast. Danke, Anke. Tschüss.
Bitte, Bascha. Danke.
Die meisten Medien haben vor allem Männer im Blick. Hier bei mir läuft es anders.
Hallo Bascha, hier ist Marinella aus Detroit. Und heute möchte ich auf das Thema LGBTQ-Rechte in den USA eingehen. Denn schon direkt an seinem allerersten Amtstag hat US-Präsident Donald Trump die Executive Order zum Schutz der Frauen vor Gender-Ideologie-Extremismus und zur Wiederherstellung der biologischen Wahrheit in der Bundesregierung erlassen, wie das Dekret übersetzt heißt. Konkret heißt es dann darin, dass Sex, also das biologische Geschlecht, in den USA als unveränderbar männlich oder weiblich angesehen werden soll. Und zwar so, wie es bei der Geburt ist. Gender als flexibles Konzept soll es nicht mehr geben. Dazu hat das Dekret dann auch einige Maßnahmen ganz konkret angeordnet, also zum Beispiel, dass auf Ausweisen oder Regierungsformularen künftig nur noch weiblich oder männlich stehen darf. Transgender-Personen dürfen dann auch nur noch Einrichtungen ihres biologischen Geschlechts aussuchen. Also das sind zum Beispiel öffentliche Toiletten, Umkleiden, aber auch Frauenhäuser und Gefängnisse sind davon betroffen. Gerade diese letzten zwei Maßnahmen könnten in der Umsetzung besonders drastisch sein. Denn im Prinzip werden Transgender-Frauen damit ja verstärkt Gewalt ausgesetzt. Und all das im Namen des Schutzes für Frauen. Noch ist dieses Dekret zwar nicht offiziell Gesetz, aber wir haben schon erste Auswirkungen gesehen. Also zum Beispiel, dass mehrere Bundesbehörden insgesamt 8000 Webseiten zu Transgender-Behandlungen oder LGBTQ-Rechten am Arbeitsplatz vom Netz genommen haben. Medien- und Menschenrechtsorganisationen haben die Executive Order scharf kritisiert. Es geht der Regierung nämlich darum, Transgender-Menschen rechtlich komplett auszulöschen. Ich gehe davon aus, dass wir daher in Zukunft zu diesem Thema sehr viele Debatten, aber auch sehr viele Rechtskämpfe sehen werden.
Danke, liebe Marinella. Die Politik der Trumpisten ist einfach die Pest. Marinella Potor ist Teil des Netzwerks Deine Korrespondentin. Mit ihrer Arbeit wollen die Kolleginnen Frauen auf der ganzen Welt sichtbar machen. Mehr dazu in den Shownotes. Workation ist eine tolle Erfindung. Wer nicht weiß, wie das ist, sollte mal Silke Burmeister fragen. Die arbeitet nämlich zurzeit auf Gomera und macht gleichzeitig dort auch Urlaub. Ihre Kolumne für uns hat sie deshalb aber keineswegs vergessen. Und auch wenn Silke, anders als wir, gerade Sonne und blaues Meer vor sich hat, kann sie sich heftigst aufregen. Hier kommt ihre Kolumne.
So, und nun ich mal wieder mit der Wut einer Frau, die vor ihrem inneren Auge die verantwortlichen Herren greift, sie anhebt und am Jackenkragen an einen robusten Kleiderhaken hängt und zappeln lässt. Gerade so, wie man es aus alten Filmen kennt. Mein Genuss wäre die Hilflosigkeit und das Flehen dieser Männer. Und dann würde ich sie, die Herren aus dem Verlagshaus von Die Zeit, fragen, was sie sich dabei denken, die Kolumne 10 nach 8 einzustellen. 10 nach 8 war ein Kollektiv denkender und suchender Feministinnen, die den Freiraum einer Kolumne genutzt haben, um den unterschiedlichsten Frauen eine Stimme zu geben. Die den Raum genutzt haben, um über die unterschiedlichsten Themen nachzudenken und besser noch Themen anzustoßen, Debatten zu bewirken, mit großem Effekt. Etliche Texte sind durch die Decke gegangen, haben der Zeit einen Klicksegen beschert, ihre AutorInnen bekannt gemacht und zu Büchern geführt. Oder wie meiner über den Mangel an Abbildung von Frauen 47 plus in der Film- und Fernsehbranche zur Gründung von Let's Change the Picture, einer Kampagne, in deren Folge wir jetzt die Mitarbeiterin von ARD und ZDF im Hinblick auf das Altersbild von Frauen in ihren Produktionen schulen. 10 nach 8 hat vielen eine Stimme gegeben, die nie dachten, dass sie eine haben würden, etwa Frauen aus Kriegs- und Krisengebieten, Orten, an denen Menschen mit einer Vulva unter einem Textilzelt leben müssen. Schwuppsdi, das war's. Die Zeit hält die Kolumne für nicht mehr notwendig. Die Themen wären mittlerweile in den unterschiedlichsten Ressorts angekommen, im Ressort Familie etwa. Wahrscheinlich gibt es demnächst einen Zeit-Abo-Rabatt mit dem Namen Herdprämie. In ihrer Abschiedskolumne sagt das Kollektiv, die Frage, wer spricht, wer schreibt, wer gehört wird, sei eine von Macht. Zeit Online hat diese Macht. Einfach mal zu sagen, danke, ist genug, wir lassen das jetzt. Ist genug der Sichtbarkeit, des Kollektivs, der Autonomie. Wir lösen das auf, ihr geht mal schön nach Hause. Diese Demonstration von Macht ist auf unserer Seite, auf Frauenseite, die bestens bekannte Wahrnehmung der ewigen Ohnmacht. Natürlich hatten die KollektivistInnen versucht, die Einstellung aufzuhalten, aber so ist das für uns Frauen, die Macht über Hopp oder Top, darüber, was wir dürfen und was nicht, liegt bei anderen. Es bleibt dabei, wir müssen Papi fragen, wie lange wir tanzen gehen dürfen, egal in welchem Alter. Vielleicht würde mich das weniger auf die Palme bringen, wenn durch den weltweiten Rechtsruck die Räume für Frauen nicht schon jetzt kleiner würden. Auf der politischen Ebene werden Gelder gekürzt, Projekte zur Förderung der Gleichstellung beschnitten oder eingestellt. Die PolitikerInnen machen die Agenda der Rechten in vorauseilendem Gehorsam und für die vermeintliche Gunst der Wählerschaft zu ihrer. Und die Zeit schließt den Raum der feministischen Vielstimmigkeit, ohne einen plausiblen Grund nennen zu können. Mir macht das Angst. Ich frage mich, ob das der Anfang ist, der Anfang davon, uns die Stimme zu nehmen. Ein weiterer Stein ist es allemal. Trotzdem, was die Zeit anbelangt, kann ich mir eine solche Motivation nicht vorstellen. Dann allerdings wäre es Dummheit. Die macht mir fast noch mehr Angst.
Danke, liebe Silke. Doch damit die Welt nicht nur trüb aussieht, kommt jetzt noch die gute Nachricht. Viele Menschen in Argentinien haben ihren reaktionären Präsidenten Javier Milei gründlich satt. Sie verteidigen ihre Freiheit, sie wehren sich. Allein in Buenos Aires sind mehr als 600.000 Menschen auf die Straße gegangen. Sie protestieren gegen die LGBTQ-feindliche Politik der Regierung. 130 weitere Demonstrationen gab es in anderen Städten. Der argentinische Präsident Milei hat immer wieder zu einem Kulturkampf gegen sogenannte linke Ideologien aufgerufen. Er will verhindern, dass die traditionelle Familie und die Geschlechterrollen in Frage gestellt werden. Homosexuelle Paare sind für den Präsidenten Pädophile. Er will Genderquoten streichen, im Ausweis soll es nicht mehr nicht-binäre Geschlechter geben und der Begriff Femizid soll aus dem Strafgesetzbuch verschwinden. Wie gut, dass die ArgentinierInnen ihr weltoffenes Land gegen diesen Frauenhasser und homosexuellen Verächter verteidigen. So, das war's für diesmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Teilt Mikas Matrix, abonniert den Podcast, hört die weiteren Folgen und schreibt mir auf Instagram, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Zum Abschied habe ich euch aber noch etwas mitgebracht, und zwar von der Schauspielerin Emma Watson. Ihr alle kennt sie als Hermine Granger aus den Harry Potter Filmen. Emma Watson hat gesagt, Frauen und Mädchen standen schon immer vor Hürden, aber das hat uns nie aufgehalten. Wir haben geopfert, gekämpft, gestritten und haben Erfolg gehabt. Wir wurden zurückgeworfen und hatten wieder Erfolg. Im Wettlauf um Gerechtigkeit haben wir unzählige Hindernisse überwunden, um unsere Rechte durchzusetzen. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion Bascha Mika und Beate Bickelhaupt. Produktion Simon Eichinger und Oliver Elnehmer. Rubriken Silke Burmeester, Oliver Elnehmer, Alexandra Schaller und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Ein Podcast von Funke.